Basketball im Schwebezustand. Wer wird denn nun deutscher Meister? Und was wird aus Bamberg? Und wie geht es eigentlich Maxi Kleber? Wir versuchen aufzuklären heute bei Abteilung Basketball. Gut, fangen wir an. Guten Tag. Guten Tag. Ja, mehr sage ich nicht. Wir haben nicht viel Zeit. Heute Dienstag, 4. Juni. Heute Abend Spiel 2 Vechta gegen München.
Wow.
Wahnsinnsgeschichte. Tolle Sache. Super. Wir sind alle Rastaner. Ja, wir finden das gut. Ja, wir haben sie immer noch unterschätzt im Viertelfinale. Ja, sie haben sogar geführt gegen die Bayern.
Das haben sie.
Im dritten Viertel war es, glaube ich. Oder im vierten Viertel.
Das war ein intensiver Moment.
Ja, Wahnsinn.
So. Ich dachte schon, jetzt wird es ein Blowout. Da waren sie, glaube ich, auf 16 weg oder so. Oder 14.
14 waren es, glaube ich.
Und dann, boom.
Und dann war tatsächlich auch, und sie haben es mit ihrem Basketball gemacht. Also mit diesem
Anpressen
in fremder Halle.
Mit traditionell schwer zu spielen.
Ballgewinn, Dreier, Hollands.
Back-to-back-Transition-Dreier. Sag das mal auf Deutsch.
Zurück. Drei-Punkte-Wurf im Schnellangriff.
Zurück.
Ja, super Sache, aber da ist eine Geschichte ist da passiert, Alex. Also vor dem Spiel, eine Stunde vor dem Spiel. Ne? Ich gehe zu Philipp Herkenhoff, der sitzt da in Zivil und sagt, Mensch, was ist denn los? Und er, ja, blöd, Gehirnerschütterung. Kommt ein Betreuer zu mir und sagt, ja, hast du die T-Shirts bekommen?
Oh, wow.
Und ich so, nee. Ja, ich hab doch dem Benny die T-Shirts mitgegeben. Und ich so, was? Den Benny? Ja, beim letzten Spiel. Da war der Benny da und habe ich gesagt, das ist hier für Alex und Michael die T-Shirts für Abteilung Basketball.
Okay.
Ich sage vielen Dank, aber Benny hat sich nicht bei uns gemeldet. Die T-Shirts sind im Besitz von Benny Zander. Wir reden von Benny Zander, unserem Magenta-Sport-Kommentator. Und das ist natürlich für uns Grund genug, feist einzusteigen mit einem Überraschungsanruf bei Benny Z in L. Hallo Benny, hier sind Michael und Alex vom Abteilung Basketball-Podcast. Guten Tag.
Schönen guten Tag, ihr beiden. Hallo.
Das ist unser Überraschungsanruf und wir sind ganz am Anfang.
Der früheste der Welt.
Ja, wir haben gerade mal 3 Minuten absolviert und wir haben den Drang verspürt, bei dir anzurufen. Weißt du, worum es gehen könnte?
Nee.
Du hast gar keine Ahnung. Du sitzt da zu Hause, möglicherweise, wir wissen es nicht, in einem orangefarbenen T-Shirt von Rasta Vechta. Kann das eventuell sein?
Ich sitze nicht in diesem T-Shirt, aber ich habe es gestern von der Wäscheleine genommen tatsächlich. Ich habe es nämlich gewaschen.
Benni, bevor wir uns jetzt hier falsch verstehen, wem solltest du diese T-Shirts geben?
Ja, natürlich euch, aber ich bin ja seitdem nicht mehr in München gewesen.
Du hast sie gewaschen, das heißt, du hast es getragen.
Nein. Das macht man doch mit neuen T-Shirts, so. Die wäscht man doch einmal. Das hat mir meine Mama beigebracht.
Ja, wegen der Apretur. Hat meine Mama. Da ist Apretur drin, das musst du waschen.
Also, ja. Könny ist erbost, Benny. An der Stelle muss man vielleicht erklären, dass er nichts wusste, dass er von einem Betreuer von Rasta Vechta erfahren hat, dass es zu dieser Situation kam und gefragt wurde, hast du die T-Shirts bekommen?
Ja, ich habe das natürlich gestern wieder dran gedacht, als ich es von der Wäscheleine genommen habe, aber ich bin ja ein knausriger Ossi, ich schicke euch das ja nicht und zahle auch noch die Gebühr dafür, dass ich das da runterschicke, sondern ich gebe euch das natürlich, wenn ich nächstes Mal da bin.
Ja, aber wer weiß, wann das ist? Also wir wollen das ja tragen während der Playoffs.
Also, Körni braucht zum Kommentieren.
Heute Abend vielleicht vorm Fernseher. Also, ich weiß ja nicht. Ne? Also gut.
Hast du das Spiel gesehen, Benny?
Ich habe das Spiel in Teilen gesehen, ja.
Okay.
Ich war zwischendurch unterwegs, da habe ich auf den Ticker geguckt. Da sah es zwischenzeitlich ja relativ deutlich aus. Dann habe ich, als ich eingeschaltet habe, war Vechta gerade, glaube ich, in Führung gegangen.
Oh, dann hast du den Wahnsinnslauf verpasst.
Den habe ich genau verpasst.
Ja, das war sehr intensiv. Dann kannst du uns aber auch nicht sagen, inwiefern Körny gedanklich in einem Raster-T-Shirt schon da saß,
weil uns schon zuschriften. Ich hatte das T-Shirt von Tommy Kleppheiß an.
Ah, okay.
Ich habe ja mein Versprechen eingelöst, wenn Braunschweig in die Playoffs kommt, werde ich einmal im On das Tommy Kleppheiß-T-Shirt tragen. Das habe ich am Samstag gemacht.
Okay.
Also ein Ehrenmantel.
Neben mir Conny Wisocki in der magentafarbenen Hose, sensationell, also mehr Anbietern beim Sponsor beziehungsweise beim Namensträger des Kanals kann man nicht. Ja, Benny, was hast du geplant für die Playoffs noch?
Ich werde am Sonntag sein bei Spiel 3 in Oldenburg.
Ach, oh, auch spannend.
Bist ja ein
Günstling. Ich werde das erste Mal diese Saison.
Wie?
Also du fährst über München, um uns die T-Shirts zu geben, nach Oldenburg? Das ist ja kompliziert. Also geht das nicht einfacher?
Wir müssen noch mal über die Modalitäten reden, indem ich euch dieses T-Shirt zur Verfügung stelle. Ja, ja, ich habe jetzt schon, okay. Im Zweifel gehe ich in Vorleistung, erwarte aber, dass das natürlich alles bis auf den letzten Cent von euch dann wieder ausgeglichen wird.
Du, wir setzen alle von der Steuer ab. Ich weiß nicht, wie ihr das in Leipzig macht, aber bei uns geht das alles irgendwo Richtung Finanzamt.
Wie wird es denn stehen, Benny?
Ich schreibe immer, die Firma zahlt.
Genau. Wie wird es stehen, wenn du kommentierst bei Spiel 3?
0 zu 0. Lass mich raten, 0-0. Wenn Benny anfängt. Ach, in der Serie. Hm.
Ich glaube, es steht 1-1 in der Serie.
Ah, okay. Weil? Auswärtssieg Oldenburg.
Ja, glaube ich schon. Also irgendwie sagt mir mein Bauchgefühl, dass es 1-1 steht am Sonntag, dass sie sich quasi das Auswärtsspiel jetzt zurückklauen. Das ist so eine schöne Serie, ne?
Das ist eine super Serie.
Und die werden, also es wird zum Beispiel nicht nochmal passieren, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass Ricky Pauling nur 3 Punkte macht.
Sehr ungewöhnlich.
Mhm. Ja. Klar hat er jetzt immer mal wieder auch mal Spiele drin, wo er sich halt auch mal mehr Auszeiten nimmt, die er sich aber natürlich auch nehmen kann, weil einfach der Rest halt produziert.
Ja.
Aber das wird nicht nochmal passieren. Und irgendwie, ich kann es nicht so wirklich sinnvoll erklären, weil eigentlich natürlich Berlin zu Hause auch echt schwer zu knacken ist. Aber irgendwie glaube ich, dass Oldenburg sich das Spiel zurückklaut.
Und Sie haben noch einen Trumpf dabei?
Ja, ich nehme eine Pfeife mit nach Berlin und dann pfeife ich auch ein bisschen mit. Weil so wenn das dieselbe wird wie heute, dann muss ich auch in diese Geschehen anzugreifen, ja.
Also Mladen nimmt die Pfeife mit, das war nach dem Spiel. Thema Refs war prominent.
Finde ich eine spannende Geschichte, um auch Benny danach zu fragen. Danach sage ich meine Meinung dazu. Wie findest du, Benny, wird mit den Schiedsrichtern in der BBL umgegangen? Von Seiten der Spieler und Trainer. Generell so in den Playoffs und auch in der regulären Saison.
Das ist eine gute Frage tatsächlich. Man könnte es ja noch ein bisschen weiter treiben, indem man vielleicht auch noch die Fans in der Halle mitnimmt. Also die sind natürlich, die sind am allerbefangensten. Mhm. Ich muss auch gestehen, dass ich das Spiel zum Beispiel, das steht unter anderem für heute noch auf meiner Liste, mir das nochmal komplett anzugucken, weil auch das habe ich nur teilweise gesehen. Deswegen muss ich da, was jetzt zum Beispiel Schiedsrichterleistung bei dem Spiel angeht, ein bisschen vorsichtig sein, weil ich ja noch gar nicht großartig alles gesehen habe, was da irgendwie dann laut Nadrianschitsch mit reinspielt. Wie wird mit den Schiedsrichtern umgegangen? Das ist ein bisschen typabhängig. Es gibt Trainer und Spieler, die sich mehr mit den Schiedsrichtern beschäftigen und Trainer und Spieler und gefühlt auch Vereine, die sich ein bisschen weniger mit den Schiedsrichtern beschäftigen. Mhm. Ist ein bisschen sehr diplomatisch formuliert, aber mir fällt da zum Beispiel immer, also irgendwie ein schönes Beispiel, weil mir das, weil ich den die ganze Saison immer wieder kommentiert habe und direkt halt vor der Flitte hatte, ist Tyrese Rice. Bei Tyrese Rice war ich zuletzt der Meinung, wenn der mit den Schiedsrichtern intensiver spricht, dann ist tatsächlich irgendwas ein bisschen komisch gewesen, weil der sich normalerweise so gut wie überhaupt nicht mit Schiedsrichtern beschäftigt. Mhm. So, und ich weiß nicht, was sind noch so Beispiele? Pedro Calles zum Beispiel habe ich jetzt in der Bamberg-Serie auch ein, zweimal wieder gesehen. Dem sind Schiedsrichterentscheidungen gefühlt auch häufig relativ egal. So, aber ich kann es irgendwie natürlich auch, ich meine, wie hat Trijančić hat ja dann auch noch irgendwie gesagt, wir sind hier in einem Halbfinale und da geht es halt um eine ganze Menge und wenn er sich halt über die Maßen benachteiligt fühlt, aus welchen Gründen auch immer, wie gesagt, ich habe es noch nicht komplett gesehen, dann kann ich auch irgendwo nachvollziehen, wenn er ein wenig emotionaler wird.
Ja, meine Meinung ist, sie kriegen viel zu viel aufs Maul. Also das geht gar nicht mehr. Das ist eine Unverschämtheit gewesen, was teilweise da passiert. Und das ist auch kein guter Stil da von Oldenburg gewesen. Also das ist so schwer geworden, Basketballspiele zu pfeifen, weil mit allen Tricks und allen Mitteln auf dem Feld versucht wird, zu täuschen, zu machen. Im Spiel ändert sich wahnsinnig oft Intensität und dann ist es auch schwer für die Schiris eine Linie zu finden. In München zum Beispiel, 3 Viertel lang, überragende Schiedsrichter meines Erachtens, also die wirklich die kleinsten Kleinigkeiten gesehen haben, dann kommen 1-2 Entscheidungen im Schlussviertel und sofort ist Alarm und drauf auf die Schiris und drauf und drauf. Ich kann es nicht mehr ertragen. Also ich würde da jetzt als BBL durchgreifen und sagen, da wird's viel, muss viel härter durchgegriffen werden.
Findest du?
Ja, ich finde, das geht nicht.
Also ich verstehe, wenn man emotional ist nach so einem wichtigen Spiel wie Coach Trijančić. Ich finde, kleiner Spoiler für dich, Benny, das 5. von Schwedhelm war schwierig tatsächlich. Also war ein harter Pfiff, dafür das 5. gegen Cummings gar nicht. Also das war ein klares Offensivfoul. Ja, ich bin ein bisschen hin und her gerissen, weil es gibt natürlich auch immer Stoff zu diskutieren. Sie sind einfach Teil des Spielbetriebs und ich finde zum Beispiel die Schiedsrichterleistung auch bei Bayern Vechta war wirklich, wirklich gut. Also auch die Lucic-Situation super souverän gelöst, finde ich auch nicht jetzt übermäßig hart, ist halt ein unsportliches, passiert, sind Playoffs, fährt halt mal einen Arm aus, emotionaler Spieler und gut gesehen und da war auch sofort Ruhe nachher. Also
ja, aber das, also auch immer dieses Theater und danach wird immer noch diskutiert und diskutiert und 10 Minuten später siehst du immer noch einen Spieler mit dem Schiri diskutieren und naja. Benny, wir wollen dich nicht lange vom Tag weg abhalten, du hast ja bestimmt noch diverse Podcasts zu betreuen, DAZN-Spiele zu kommentieren, du wirst ja arg beschäftigt, du bist ja...
Jetzt gerade, wo die Fußballsaison so ein bisschen durch ist, habe ich tatsächlich deutlich mehr Tagesfreizeit, als ich das während einer jetzt in den letzten Monaten gewohnt bin. Mein einziger Tagesordnungspunkt heute ist, dass mich nachher gleich ein Kumpel abholt und wir mit dem Fahrrad an den See fahren.
Ach komm, ist nicht noch irgendwo 2. norwegische Liga, was du komplett kommentieren kannst? Da hat doch die Saison gerade erst angefangen.
Diese Sticheleien hören hoffentlich auf, wenn dann dieses T-Shirt dann wieder
gibt. Ja, wenn ich mal das T-Shirt bekomme, beziehungsweise
das ist ein großes Thema hier,
Ben. Ja, das wird, ihr werdet dieses T-Shirt natürlich bekommen. Können wir zu der Schiedsrichter-Thematik übrigens, ich glaube, das hatte ich auch schon mal thematisiert. Ich finde es zum Beispiel gut, dass es diesen Pfiff der Woche jetzt gibt, ne? Weil das tatsächlich das Ganze auch mal thematisch halt und sie ja da wirklich nicht immer, aber oft genug auch wirklich die strittige Szene irgendwie des Spieltags nehmen und halt auch immer mal wieder sagen, wenn aus Sicht der Schiedsrichter-Oberleute da irgendwie was vielleicht nicht so gepfiffen wurde, wie es war. Wie gesagt, bei diesem Oldenburg Spiel 1 jetzt war ja nur irgendwie der Tenor, aber halt auch, wie gesagt, das muss ich mir nochmal natürlich sowieso in Vorbereitung dann auf Sonntag komplett nochmal reinziehen, dass halt die Linie von Beginn an wohl sehr kleinlich war. Ja. Das ist auf der einen Seite für ein Playoff-Spiel natürlich schade, weil ich mir, aber das ist so persönlicher Geschmack halt, oder ich glaube, es gibt keinen großartigen Basketballfans, die Bock haben auf zig Foulpfiffe und zig Freiwürfe auf beiden Seiten. Auf der anderen Seite denke ich mir halt immer, okay, wenn die Linie halt so kleinlich ist und das angeblich von vornherein schon zu erkennen ist, dann musst du dich halt irgendwann als Team adaptieren, ne? Mhm. Also das ist jetzt alles, wie gesagt, was ich jetzt sage, gefährliches Halbwissen, weil ich das Spiel nicht komplett gesehen habe. Aber dann, wenn du halt merkst, so und so ist die Linie der Schiedsrichter in diesem Spiel und da wird halt wenig Kontakt reicht schon für den Pfiff, dann musst du irgendwann, so hart das klingt und so sehr das vielleicht auch manchmal der Spielweise, die du gegen Alba an den Tag legen willst und musst, entgegenwirft, dann musst du irgendwie gucken, dass du das noch mit unter einen Hut bekommst. So. Und das war jetzt so irgendwie der Tenor, den ich gelesen habe. Ich habe auch 1-2 Artikel gelesen, die waren allerdings auch von Nordzeitung da, die über Oldenburg berichtet.
Das heißt, NOZ?
NWZ oder irgendwie sowas. Die vielleicht dann auch ein wenig mehr mit dem Oldenburger Blick auf das Ganze gucken. Ich werde mir das nochmal in aller Ruhe reinziehen.
Da freuen wir uns drauf, Benny. Dann sagen wir vielen, vielen Dank, dass du dich hast überraschen lassen und auch in dem Fall überfallen lassen.
Auf jeden Fall, ja.
Du hast das
T-Shirt gerade in der Hand hier, ne?
Ja. Wow. Also sagen wir mal so, ich werde nach
Spiel 5. Wir können jetzt ganz wuschig.
Ich werde in den Urlaub fahren nach Spiel 5. Ich werde ans Meer fahren und ich möchte dort mit dem Rasterfechter-T-Shirt sitzen. Nur was jetzt nochmal den Zeithorizont der Übergabe angeht. Ja?
Ja. Natürlich unter Druck. Na gut, alles klar.
Kriegen eine gute Zeit.
Schöne Grüße.
Tschö, macht's gut, Männer.
Grüße. Ciao. So, der Benny. Fleißiges Kerlchen.
Auf jeden Fall.
Ja. kommentiert alles weg, was nicht auf Bad Raufenbaum ist. Aber macht er gut. So, wir sind zurück in der Easy Credit BBL.
Wir beschäftigen uns mit einem ausgeschiedenen Team vielleicht jetzt.
Mit Brose Bamberg.
Oh ja.
Ja, wo fangen wir denn da mal an? Also die sind ausgeschieden und wir wollen gar nicht über die Leistung sprechen irgendwie, sondern über...
Die war kämpferisch ja ganz gut noch und ja. Auch Fechter war einfach das bessere Team.
Spiel 3 auch nochmal, ne? Geht gar nicht.
Nein, also Spiel 4 war ja dann, es waren trotzdem knappe Spiele. Es war komisch.
Ja, komisch. Also... Komisch. Ich habe leider nicht die Zeit gefunden mit Coach Perego, der war in München, hat lange mit Baiesi gesprochen, also die haben sich da auch völlig, also
jetzt auch nicht. Im Halbfinale.
Perego war da und ich hatte mir vorgenommen, noch mit ihm zu sprechen, weil er da so lange einsam saß, aber ich habe die Zeit nicht gefunden. Warum ich das erzähle, ist auch Quatsch, weil das trägt jetzt nicht zur Meinungsbildung bei, aber... Natürlich.
Perego nach München?
Nein.
Wie viel Prozent, Körni? 97?
Perego nach München als Assistant? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Unter Radonjić?
Assistant GM.
Naja, also wir können noch über das Coaching bei den Bayern reden, aber das machen wir ein anderes Mal. Wir reden jetzt über Bamberg. Also der Reset-Knopf scheint doch massiver gedrückt zu werden.
Ja.
Was durchsickert ist, Patrick Heckmann soll keinen neuen Vertrag bekommen. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 97%. Also wie gesagt, das sind alles Dinge, die man so, ja, die unter Umständen passieren könnten.
Ja, Augustin Rubit hörte man gestern.
Rubit?
Dass der geshoppt wird.
Dass er, da bin ich noch nicht ganz am Ende der, meine, es könnte auch anders laufen bei Rubit.
Er hat ja noch Vertrag,
oder? Er hat noch einen Vertrag ohne Ausstiegsklausel. Das ist mein Stand von vor einem Jahr. Und da waren alle ganz stolz drauf. Das heißt, da steht eine riesen Buyout-Summe drin. Keine Ahnung, wer den haben will, zahlt Summe X. Die ist halt groß, was immer das auch ist. Wenn, also er wird Angebote bekommen von guten, sehr guten Vereinen, vielleicht von Euroleague-Vereinen, die aber nicht bereit sind, diese Buyout in der Höhe zu bezahlen. Also vielleicht muss man da nachjustieren. Also ihm einen neuen Vertrag geben mit niedrigerer Buyout. Zahl,
dass er ausgekauft
werden kann. Wäre eine Möglichkeit. Ich kann mir nicht vorstellen, wenn ich halte Augustin Rubit für sehr pflegeleicht, für sehr konstant sogar. Er war einer der besten bei Bamberg.
Top-Spieler der Liga, auf europäischem Level auch.
Du erinnerst dich an unsere beliebten Matzen, Playoff-Gesichter. Rubit, ja. Wie wohl er sich fühlt mit Frau und Kind in Bamberg, Familie gesettelt, wie auch immer. Den unter den Reset-Knopf zu fallen zu lassen.
Soll ich ihn mal drücken?
Drück ihn nochmal.
Ja.
Reset-Knopf.
Da höre ich nicht Rubit raus.
Ne?
Hören wir nochmal.
Reset-Knopf.
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 Also Rubit würde ich auf jeden Fall behalten. Das wäre für mich nicht Teil
des Umbruchs. Also wenn du jetzt wirklich jung und hungrig gehen willst tatsächlich, und Stoschek hat sich ja nochmal geäußert auf der Website und ja auch gesagt, dieser Umbruch, sie sind in Jahr 1 dieses Umbruchs und da kann ja durchaus 2 bis 3 Jahre dauern, weil dann noch so ein bisschen dezentes Nachtreten Richtung alter Geschäftsführer, kennen wir ja. Aber natürlich, er hat insofern recht, dass du halt, wenn du laufende Verträge hast, kannst du keinen Umbruch machen von jetzt auf gleich. Das geht ja nicht. Das heißt, theoretisch kannst du ja auch um so einen Spieler rumbauen, wenn du sagst, okay, wir brauchen ja trotzdem ein bisschen Erfahrung, du kannst ja jetzt nicht... Ich weiß ja nicht, wie das gehen soll auch, dass du jetzt komplett, wen willst du denn da holen? Also nur junge Spieler, dann holst du nur Internationale, ja. Gehst du Richtung Megalex oder so und holst dir nur die Supertalente aus ganz Europa. Also wie das genau aussehen soll, weiß ich jetzt auch noch nicht.
Nee, das weiß ich auch nicht. Also und bei den deutschen Spielern, also Heckmann, okay.
Oder spielt Baunach jetzt BBL dann?
Wie auch immer. Also jung. Mit Heckmann sind sie dann wohl nicht zufrieden. Hickman war wohl schon im 4. Viertel von Spiel 4 am Flughafen. Also der war sofort weg. Der kommt auch nie wieder. Also nach Bamberg. Zizis ohne Vertrag.
Zizis auch eine harte zweite Saisonhälfte. Ja. Also einfach schwierig.
Harris musst du eigentlich halten. Also super Saison. Deutscher Spieler.
Absolut.
Dann Daniel Schmidt wurde gefordert von den Fans. Mhm. Gab es einen Banner. Spieler, also Nummer 13 sofort unterzeichnen oder neuen Vertrag geben. Also den müssen sie wahrscheinlich halten, weil die Fans auch das fordern, sage ich jetzt mal so. Und der hat auch gut gespielt. Der ist auch sicherlich ein Kandidat, dass der sich da weiter etablieren kann. Ebenfalls deutscher Spieler natürlich. Also das wäre einer, der bleiben könnte.
Ja.
Und dann haben wir natürlich noch den Kandidaten, den wir jetzt gleich am Telefon haben werden.
Der steht auch dabei und laut EasyCredit BBL Wechselbörse haben noch Vertrag außerdem Cliff Alexander auch für 1920, Cole Booker, Olinde, wobei der jetzt auch im Draft gemeldet hat. Ja, hat er.
Der ist.
Aber da muss man schauen, ob er bleibt.
Muss man also sehen.
Ich glaube, also, zurückgezogen hat er nicht. Hätte er schon machen müssen, glaube ich.
Da ist er wird den Draft, glaube ich, durchlaufen, aber natürlich ein Haltekandidat. Also
ja, ja, klar, der wäre eine zweite Runde und wird geparkt. Also
ich meine jetzt nicht für Bamberg.
Ach so, ja, ja. Also den der man ist schon. Jung und hungrig. Bryce ja. Taylor auch noch Vertrag, Harris-Vertrag, Stucky, Rubit eben theoretisch, Heckmann auch Vertrag. Steht bei der EasyCredit BBL Wechselbörse.
Ach so. Da habe ich gedacht, der Vertrag läuft aus und der kriegt keinen neuen.
Hätte ich jetzt auch so im Kopf gehabt.
Ich habe aber, das sind auch wieder. Aber das sind alles
Vertragssituationen, ja, ja. Muss aber auch nichts heißen. Sagen wir so. Man kann sich ja auch mit dem Spieler einigen.
Sind eben auch, wie gesagt, nur Sachen, die zu 97% sicher sind. Nichts Genaues weiß man nicht. Vielleicht kann uns aber derjenige ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, den wir jetzt anrufen. Achtung, wir machen eine Art. Wir machen jetzt Handy-Trivia. Nee, Handy-Trivia nicht, wir machen ein Ratespiel. Wir rufen nämlich jetzt bei Mo Stucky an. Und der sitzt im Zug.
Du als leidenschaftlicher Zugfahrer, du müsstest eigentlich wissen, wenn er wo ist, wo er Empfang hat.
Ich bin ein sehr, sehr großer Verfechter des Zugfahrens, aber ich hasse es. Also zum einen telefoniere ich nicht gerne im Zug, weil ich nicht andere Fahrgäste stören möchte.
Andererseits, ich telefoniere nur gerne in der Ruhezone.
Im Familienbereich. Genau. Das Fakt ist ja, man kann nicht so gut telefonieren im Zug, weil dauernd man fährt in ein Funkloch und der Empfang ist halt schlecht. Und wir sind ja, wie wir gelernt haben, jetzt in der neuen Digitalisierungsdebatte vom Handyempfang ungefähr auf dem Stand von Nordkorea.
In Deutschland meinst du? Ja. Vom Ausbau her? Mhm. Ja, da blieb ein bisschen was liegen. Also, aber es ist auch gewissermaßen schon auch Neuland insgesamt, finde ich, das Thema.
Neuland? Hashtag Neuland. Also wir haben Folgendes vor. Wir rufen jetzt Stucky an und wir lassen alle Funklöcher drin. Also ihr werdet, liebe Abtis, live dabei sein. Wir schneiden nichts raus. Und wenn wir nochmal anrufen müssen, müssen wir nochmal anrufen. Jetzt ist meine Frage an dich, Alex. Wie oft wird dieses Gespräch unterbrochen werden?
Over under 3,5. Vegas-Orts.
Wer näher dran ist,
bekommt man vom anderen. Man müsste die Strecke kennen.
Ja, der fährt zum Flughafen.
Der fährt zum Flughafen. Mhm. Von wo? Welcher Flughafen?
Also entweder Nürnberg oder München.
Nürnberg oder München.
Oder Frankfurt.
Es gibt natürlich auch schon auf der Schnellstrecke Nürnberg-München gibt es schon auch zwei, drei richtige, glaube ich. Es ist ja sofort Funkler. Das ist ja faszinierend. Du fährst los in München und hast ja die ersten 5 Minuten sofort keinen Empfang. Oder grundest irgendwo bei Edge rum, was ja.
Also was im Grunde das Gleiche ist wie kein Empfang.
Diese Ankündigung an unsere lieben Abtis, dass wir alles drin lassen, würde ich nochmal
gerne. Also wie viele Unterbrechungen? Das Gespräch wird ja so 15 Minuten dauern, so ungefähr.
Je nachdem,
wie lange Redezeit.
Ich sag eine. Ich bin ein positiver Mensch.
Eine?
Eine. Schmarrn. Ich will auch, dass das ein gutes Gespräch wird. Also
ja, das will das denn nicht? Ich sage 4. 4 Unterbrechungen. Wir versuchen es.
You are a hater.
Und rufen an bei Mo Stucky im Zug, auf jeden Fall auf dem Weg in den Urlaub.
Okay, jetzt ist es passiert. Wir haben geschnitten. Wer hatte recht, Körny?
Ich hatte recht.
Wieso?
Weil das Gespräch wurde.
Das war schon nach dem ersten Mal einfach nicht mehr hinnehmbar.
Wir konnten dieses Gespräch nicht führen. Zu diesem Zeitpunkt, aber wir machen jetzt Folgendes. Wir warten, bis der Zug in den Bahnhof eingefahren ist am Flughafen. Stucky ist ausgestiegen. Jetzt stellt er seinen Koffer zur Seite.
Und jetzt ist er am Telefon.
Und jetzt ist er da.
Hi.
Wir fangen von vorne an, weil das war so schwer zu verstehen vorhin. Wir haben gerade hier spekuliert, Alex und ich, über die Zukunft von Brose Bamberg, der Reset-Knopf, der gedrückt werden soll von Michael Stoschek und wem auch immer. Namen fliegen durch die Gegend, wer bleibt, wer geht, wer kriegt, wessen Vertrag wird aufgelöst. Wie ist deine aktuelle Situation? Gehörst du zu den jungen, hungrigen Spielern, auf die man in Bamberg setzt?
Da habe ich leider noch keine Ahnung. Also, ich weiß, ich habe Vertrag. Solange ich den habe, erfülle ich den natürlich. Aber was passiert, weiß man gar nicht. Also, da ist wirklich so viel unklar. Und ich denke, dann in den nächsten Wochen wird man da genauer Bescheid wissen.
Aber das muss doch eigentlich, ich stelle mir das so vor, du bist jetzt auf dem Weg in den Urlaub, dass man dem Spieler auch eine gewisse Klarheit oder Sicherheit mitgeben will, wie es, gerade wenn man weiß, okay, den Stucky, den können wir gebrauchen.
Ich glaube, die Sache ist einfach noch, dass kein Trainer, also ist ja noch kein Trainer da, man weiß noch nicht Bescheid, zumindest ich weiß noch nicht Bescheid, wer es wird. Und ja, ich glaube, so ist das Geschäft auch teilweise. Ich mache das jetzt auch schon ein bisschen, würde ich sagen. Und ich versuche den Kopf natürlich frei zu behalten, den Urlaub zu genießen. Und alle anderen Dinge habe ich leider nicht in der Hand.
Sprecht ihr Spieler denn untereinander? Habt ihr euch nochmal getroffen beim Abschlussfest und sagt dann der Elias zum Mo, du pass auf, ich bleibe auf jeden Fall, aber ich habe gehört, der geht. Habt ihr euch da ein bisschen ausgetauscht? Also
natürlich redet man. Mhm. Jeder hört natürlich auch ein paar andere Sachen. Jeder, der da ist, sagt natürlich aber, okay, klar, er hat Vertrag und Vertrag ist Vertrag, er will natürlich die Vertragszeit erfüllen. Mhm. Letztendlich kommt es darauf an, welche Gespräche stattfinden im Sommer, welche Trainer kommen, was der Sportdirektor sagt. Und ja, wie gesagt, das wird man alles noch herausfinden.
Eine Situation ist so ein bisschen auffällig gewesen. Ich meine, das war ja eine Saison, die war ja kurios, oder? Da gab es diesen Sieg im Finale gegen Alba Berlin. Überragendes Spiel, Buzzerbeater, Zuhause, Pokal, Juche. Dann Champions League eigentlich auch gut. AEK Athen geschlagen. Und
also das war mega. Die beiden Spiele waren ja Wahnsinn.
Die waren super. Und Nikos Tsitsis hat jetzt im abschließenden Gespräch, also nach dem Ausscheiden gegen Fechter gesagt, irgendwas ist mit der Mannschaft nach dem Spiel gegen AEK Athen, also vor dem Final Four, passiert. Irgendwas hat da nicht mehr funktioniert. Kannst du erklären, was das sein kann? Gab es Stress? Gab es plötzlich innerhalb der Mannschaft Reibereien oder mit dem Trainer? Was war denn da plötzlich los?
Das ist schwierig. Also ich glaube, wie gesagt, der emotionale Höhepunkt war echt gegen Berlin im Finale, dann gegen AEK. Und man hat so lange auf diese Ziele hingearbeitet. Dann hat man sie erreicht, das Final Four, den Pokalsieg. Und war der Blick wirklich nur noch Richtung Champions League. Aber dann kam ein Monat, in dem wirklich sehr viele Spiele waren, wir nicht gut abgeschnitten haben. Vielleicht, weil wir auch, oder vielleicht, ja, ich denke, dass wir zu viel auf die Champions League eben geschaut haben auf dieses Wochenende. Und dann mit Niederlagen schleichen sich immer Sachen ein. Also wenn Teams gewinnen, dann geht es immer gut. Andere Rotationen wurden dann gespielt, vielleicht auch um andere Spieler auszuruhen, und das war der eine oder andere dann auch nicht mehr so zufrieden, und wir haben dann tatsächlich unseren schlechtesten Basketball an dem Wochenende erwischt. Ja. Und es war sehr bitter, also für alle, vor allen Dingen, weil man so lange auf das Ziel hingearbeitet hat und die Erwartungen so hoch waren, um dann wirklich so abzuschneiden, ist für jeden enttäuschend gewesen.
Ja, jetzt gehörst du zu den Spielern, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass du im Halbfinale vom Final Four nicht gespielt hast. Das ist richtig, oder? Und mein allererster Gedanke war, also in der Halbzeit schon, dass ich mit der Starting Five nicht zufrieden war, weil ich glaube, das war wieder so, dass Rubit von der Bank kam und wie auch immer. Und dann während des Spiels, als dann klar war, da ist überhaupt nichts, da ist gar keine Luft drin, da habe ich gedacht, wieso kommt einer wie Stucky, wieso wird der nicht eingewechselt? Hast du den Coach auch mal, oder macht man das dann, dass man nach dem Spiel fragt, wieso habe ich eigentlich nicht gespielt? Ich hätte doch Energie bringen können, alles wäre besser gewesen in diesem komischen Spiel, als mich nicht zu bringen. Hast du dich selber auch gewundert?
Ja, schon gewundert. Bei mir hat sich das wie so ein roter Faden, glaube ich, durch die ganze Saison gezogen. Irgendwann wusste ich es auch einfach. Immer bereit, aber ich wusste irgendwo, dass es vielleicht, dass ich vielleicht doch nicht zum Einsatz komme. Natürlich fragst du dich und hilfst natürlich auch und denkst, okay, ich könnte da noch einen positiven Input geben oder zumindest versuchen, Energie reinzubringen. Letztendlich weiß ich nicht, warum. Man kann bei den Trainern ja nicht immer in die Köpfe schauen. Die haben ihre Rotation, ihre Vorstellungen. wie sie Sachen angehen wollen. Und da muss man, wenn man nicht am längeren Hebel sitzt, es einfach so akzeptieren, wie es ist.
Mhm. Aber für dich sicherlich keine befriedigende Situation gewesen dann in dieser Saison, oder?
Nein, generell nicht. Auch, auch die ganze Saison über. Ich habe so das Gefühl gehabt, ich bin nie wirklich in Bamberg angekommen.
Mhm.
Ich wusste, meine Rolle wird anders werden als in Würzburg. In Würzburg war es so, dass ich unter Dirk sehr viele Freiheiten hatte. Ich musste nicht nachdenken, wenn ich spiele, auch wenn mal eine Halbzeit nicht gut lief. Und habe dann aber so meinen Weg ins Spiel gefunden. Mhm. Durfte natürlich auch ein bisschen mehr machen. Hier in Bamberg war es mehr, okay, verteidigen und in die Ecke stellen, mhm. was ja eigentlich gar nicht mein Spiel ist. Aber mhm. okay, ich wusste, ich komme in eine neue Situation und das kann so laufen. Und es war ein schwieriges Jahr, definitiv. Mhm.
Das also, heißt,
mehr Erwartungen.
Ja, also die Vertragssituation ist so, dass du da noch ein Jahr Vertrag hast, aber du wärst auch gar nicht mal so abgeneigt, wenn irgendwie sich eine andere Gelegenheit auftun würde. Oder es kommt ein Coach, der sagt, weißt du was, Mo, wir machen das anders, ich baue auf dich.
Es ist immer situationsabhängig. Also natürlich wünscht man sich, dass ein Trainer kommt und, und der einen auch auf einen steht, sagt man immer.
Mhm.
Das ist natürlich auf das, was ich hoffe. Ich weiß, ich habe Vertrag, ich werde auf jeden Fall da sein. Und alles andere hab ich nicht in der Hand. Also ich werde mal gucken, was die nächsten Wochen passiert. Dann auch natürlich mit dem dementsprechenden Trainer reden, wenn er da ist. Und dann mal gucken. Also vielleicht kann sich das ja alles wenden. Ich hatte, glaube ich, in Oldenburg eine ähnliche Situation, wo es einmal so war und dann so. In der ersten Saisonhälfte gut, in der zweiten Saisonhälfte schlechter. Und das kann sich immer wenden, also das Blatt. Von daher, geht so schnell und mal gucken, was passiert.
Ja, das war natürlich dann trotzdem nach diesem super Jahr in Würzburg, denke ich mal, auch für dich emotional jetzt nicht ganz so einfach. Trotz alledem, Bamberg natürlich ein Verein, wo wir immer hingeschaut haben und bis zum letzten Moment habe ich immer auch gedacht, die würden noch mal die Kurve kriegen gegen Vechta und dann ist man dann doch irgendwie überrollt worden. Mit welchem Gefühl seid ihr so aus dieser Serie rausgegangen? Habt ihr wirklich, also gedacht, die sind einfach mit zu viel Energie vollgeladen, das können wir nicht matchen. Wann war euch bewusst, das wird nichts gegen Vechta?
Also, ich dachte selber schon, dass wir den Weg finden, die Serie zu überstehen, aber wie du ja vorhin schon da am Anfang gesagt hast, wir sind einfach als Team, irgendwas ist passiert, wir sind auseinandergebrochen und Vechta war halt genau das Gegenteil.
Genau, ja.
Und da war ein super Zusammenhalt, wir haben wirklich zusammen gekämpft. Also ich sag nicht, dass wir es nicht probiert haben und es sind auch echt gute Charaktere, aber irgendwas war, wo dann also letztendlich dieser hundertprozentige Zusammenhalt dann doch nicht da war.
Mhm.
Und Vechta ist auch super gecoacht, jetzt auch gegen München, das Spiel wurde in den letzten 3 Minuten entschieden, also ich habe es auch gesehen,
ja.
Spiel 1,
Wahnsinn.
Da haben sie auch gekämpft und die ziehen ihr Ding einfach weiter durch. So, das, ich sag, das letzte Spiel, also Spiel 4, hätten wir auf jeden Fall verdient gehabt zu gewinnen, um uns vielleicht nochmal eine letzte Chance zu geben, aber okay, so war es halt leider nicht. Und Vechta hat einen super Job gemacht.
Ja. Wäre auch so ein Club für dich eigentlich, oder? So von der ganzen Art her kann ich mir das gut vorstellen.
Ah, ich denke so von der Philosophie her und von der Spielweise. Ich habe es schon öfter jetzt gehört, dass auch natürlich im engen Kreise sagen da Leute zu mir, Freunde, hey, so passt das ja doch genau was für dich.
Oder,
aber wie gesagt, meine Situation ist so, ich habe Vertrag und ich bin hier, ich bin ja auch so gesehen gerne in Bamberg. Ich habe ja auch hier schon angefangen quasi oder habe ich meine ersten Erstligaschritte gemacht und wenn es natürlich so ist, dass man da hier weiter das Ganze führen kann, wäre es natürlich auch schön. Aber wie gesagt, man weiß ja nicht, was passiert. Ja. Keiner von uns weiß es und man wird sehen.
Mir hat ja auch keiner erwartet, wie das losgeht, als du gekommen bist, beziehungsweise der Trainer, der entlassen wurde nach, ich weiß nicht, darf man ja auch nicht vergessen, es wirkt alles schon so lange her. Also was sie da für Tumulte hatte während der Saison. Was glaubst du, wie viele Störgeräusche waren das denn parallel zu dieser Saison? Weil als Profi hält man wahrscheinlich einiges aus, aber es war ja schon ungewöhnlich viel in dem Jahr.
Ja, du musst dich halt immer neu einstellen auf manche Sachen. Also das Jahr ging extrem lang. Man hatte gefühlt 2 Saisonvorbereitungen. Eine mit Bagatzkis, eine mit Perego. Und ja, es so viel Unruhe natürlich auch, Leute sind unzufrieden, ja. Was ja dann auch verständlich ist, wenn man verliert und merkt, ist es einfach so, dass man Erfolg gewöhnt ist und wenn der nicht kommt, ich sage jetzt nicht, dass Fans, aber natürlich Leute, die weiter oben sitzen, werden dann auch unruhig, weil es ist halt, ist einfach die Gewohnheit. Klar stört es, aber das gehört zum Geschäft dazu. Und
es wirkt einfach extrem angespannt die ganze Saison. Also so ein bisschen, weiß auch nicht. Also von außen betrachtet natürlich, aber dass man halt, ja, als Team wirkte das schon extrem schwierig, damit umzugehen, weil halt extrem, also so viele Augen dann auf euch gerichtet waren. So, schaffen sie es jetzt, schaffen sie es nicht, das ist doch Bamberg.
Ja, genau, es ist alles menschlich. Also na, natürlich, du kriegst dann gewisse Sachen mit, du liest gewisse Sachen und der Druck und die Erwartungshaltung wird dann natürlich immer höher. Also Bamberg will ja nicht auf Platz 4, 5, 6 sein. Bamberg will 1, 2. Ja. Das sind Vorstellungen. Und dann natürlich die Leute kennen oder wissen über den Etat Bescheid, den Bamberg hat. Und dann wird natürlich gesprochen, ja, wie kann das sein? Warum sind sie nicht da und da? Und
in Zeiten von Social Media muss man auch dazu sagen, das ist ja nochmal ein anderer Aspekt. Wenn man da reinschaut, da gab es ja auch extreme Phasen dann, was da in den Kommentarspalten los war auf der Vereinsseite. Liest man sich das durch dann oder blendet man das aus?
Also ich selber bin kein Freund davon, das durchzulesen. Meine Eltern teilen manche Sachen auf Facebook dann mit. Und hast du das Kommentar gesehen? Und dann guckst du natürlich auch mal rein, weil es mich auch interessiert. Aber von anderen Foren oder so bleibst du eigentlich weg, weil es ist immer so, läuft's gut, dann sitzen immer alle mit an Bord, läuft schlecht, springen sehr viele Leute ab. Und es geht auch immer alles so schnell. In einer Saisonhälfte, ob es jetzt mit dem Team oder persönlich ist, kann es eine Saisonhälfte so sein, die andere so. Und ja, mit der Zeit härtest du einfach ab, weil man macht es ja nicht seit gestern und so ist es einfach.
Ja. Gut, Mo, ja, das ist eine kuriose Situation da gerade in Bamberg. Also man hört auch jetzt Vertrag von Rubit irgendwie aufgelöst und wie auch immer oder neu deklariert, Trainer noch nicht verpflichtet, Spieler gehen in Urlaub und wissen nicht, wo sie stehen. Alles ein bisschen wild. Da hoffen wir natürlich, dass da ein bisschen Struktur demnächst reinkommt, denn ansonsten.
Die Liga braucht ein starkes Bamberg auch, sage ich jetzt auch mal. Ja.
Und wir wollen den Mo Stucky wieder zurück von Würzburg. Also das war der Stucky, wo ich ja noch nach dem Spiel mal zu dir gesagt habe, wieso ruft denn der Rödel eigentlich nicht bei dir an? Das war ja Wahnsinn damals. Und du bist jetzt 29. Ich denke, das ist jetzt nochmal eine Saison, wo du richtig angreifen kannst. Und da sollte doch irgendwas möglich sein.
Ja, das für mich selber war das auch so. Ich hab gesagt, ich habe dieses Jahr irgendwie nicht anwesend, als ob ich nicht da gewesen bin. So hat es sich immer gesagt oder so hat es sich angefühlt. Und ich hoffe natürlich, dass es auch wiederkommt. Ich habe gehofft, dass ich das in Bamberg auch ein bisschen so zeigen kann, die Sachen in Würzburg, also die ich da gemacht habe, aber es war halt nochmal eine ganz andere Rolle und mal gucken.
Spricht also, man eigentlich mit dem Trainer darüber? Also geht man mal zum Trainer und sagt, Coach, ich muss mal was sagen, ich habe das Gefühl, ich bin hier gar nicht Teil des Teams. Spricht man den darauf an? Sagt man dann mal?
Kommt darauf an, welcher Coach kam für mich?
Also ich habe es getan. Jetzt zum Beispiel bei Perego habe ich das getan, also wo er übernommen hat. Und es ist glaube ich schwierig, wenn ein Trainer eine Mannschaft nimmt, die er nicht selber zusammengestellt hat. Und er hat vielleicht seine eigenen Philosophien, vielleicht hat er dann die andere Spieler nicht geholt und muss halt auch arbeiten mit dem, was er eben hat. Und manchmal passt man vielleicht einfach nicht in die Vorstellung von einem Trainer rein. Und da muss man leider einen sauren Apfel beißen. Und ich glaube, bei mir war das halt einfach leider dieses Jahr so. Und gut, hört sich jetzt alles so leicht an, aber das Jahr war verdammt lang.
Ja, das glaube ich.
Und aber letztendlich musst du trotzdem weiterarbeiten, hoffst natürlich auf deine Chancen und darauf, dass es nächstes Jahr besser wird.
Ja, dann wünschen wir dir erstmal einen schönen Urlaub auf Kreta. Das haben wir vorhin noch so ein bisschen mitbekommen, das ist richtig, Kreta war es, ne?
Genau, nach Kreta geht.
Nordküste oder Südküste?
Süd.
Süd, sehr schön.
Genau.
Ja, dann entspannt, Handy anlassen, vielleicht meldet sich ja noch jemand.
Also das Handy ist
Ganze Zeit an. Ja, weil, aber ja, ist eine andere Sache. John Patrick ist sehr aktiv schon unterwegs gewesen, hat schon Brambley und Hase geholt nach Ludwigsburg.
Genau, habe ich gestern gesehen, ja.
Hast du gestern gesehen? McRae soll eventuell keinen neuen Vertrag bekommen. Position 2, defensiv starker Zweier-Shooting Guard.
Gut. Ja, alles. Mal gucken, es wird ein interessanter Sommer werden. Ich glaube, viele Verträge laufen aus. Ja. Mal gucken, was passiert, wenn das Finale vorbei ist.
Genau.
Und dann, ich werde es beobachten.
Alles klar. Mo, trinken Uso mit für uns mit und wir wünschen dir einen perfekten Urlaub und einen wunderbaren Sommer und dass alles sich richtet für
absolut
die nächste Saison. Vielen Dank für deine Zeit.
Alles klar, Dankeschön.
Ciao, ciao. Ciao, Mo.
Ciao, ciao.
So.
So.
Das ist alles ein bisschen wild jetzt, weil wir gewartet haben, bis Mo am Flughafen ist, um dort dann in den Flieger zu steigen. Viel besserer Empfang. Ich habe an der Stelle keine Ahnung, was wir nachher rausschneiden und drin lassen. Insofern,
wir kriegen es hin.
Das Einzige, was ich weiß, dass wir jetzt dadurch, dass wir hier im ICE-Tempo, um nochmal den Zug zu erwähnen, zum nächsten Gesprächspartner gehen, weil der sitzt, ich hoffe nicht auf heißen Kohlen, aber zumindest haben wir uns angekündigt und wir sind ja bekannt dafür, pünktlich zu sein, denn wir sind Germany. Und da ist man pünktlich. Wir rufen an bei Maxi Kleber und ja, im Grunde eine ähnliche Situation, ein Würzburger, obwohl Stucky ist.
Gar keine ähnliche Situation.
Nee, gar nicht ähnlich. Aber auch noch ein bisschen Vertragsschwebe und außerdem ist.
Aber er hatte seine klare Rolle im Team.
Augsburg geboren. Er hat eine klare Rolle im Team.
Ja.
Er war neben Dirk Nowitzki. Gut, wir rufen an. Hallo Maxi Kleber.
Hi, servus, grüß dich.
Wie war der Urlaub?
Sehr gut. Ich war mit meinen Brüdern unterwegs, alle mit Anhang und dann waren wir ein bisschen in Italien unterwegs, haben wir uns das mit angeschaut. Hat Spaß gemacht. Das Wetter war auch gut, von daher. Alles sehr entspannt, wie man sich im Urlaub eben vorstellt.
Aber ein bisschen kurz, oder? Wir haben dich zuletzt erst noch gesehen bei den Bayern am Spielfeldrand. So lange war der Urlaub dann nicht?
Nee, so lange war der nicht. Meine Brüder müssen ja auch beide wieder arbeiten. Also wir haben jetzt 5 Tage haben wir gemacht, aber das war trotzdem in Ordnung. Ich hatte ja vorher auch schon mal Urlaub und mir war das dann ganz recht, weil ich konnte schön trainieren, dann hatte ich 5 Tage, wo ich ein bisschen runterfahren konnte und jetzt kann ich wieder Vollgas geben.
Aha, also ab sofort wieder Vollgas-Training. Wie sieht das denn aus? Genau. Also so in Deutschland oder wo wirst du dann trainieren?
Also jetzt, wie gesagt, ich war 2 Tage in München, da habe ich einfach ein bisschen Kraftfahrrad und dann Werfen gemacht. Wird es so ein ähnliches Programm sein, da pendle ich dann ja immer nach Bamberg und trainiere mit dem Stefan Weißenböck.
Ah,
und am Montag, am 10.06. fliege ich dann wieder nach Dallas und da bereite ich mich dann quasi auf die Nationalmannschaft vor. Also dann bin ich mehr oder weniger in Dallas und dann nur kurz vor Beginn dann wieder nach Deutschland.
Ja, Maxi, wir haben Alex und ich gerade hier rum philosophiert und diverse Internetseiten aufgerufen. Wir werden nicht ganz schlau aus deiner Vertragssituation. Ja. Kannst du uns da aufklären? Also da steht einerseits, du hast einen Vertrag, dann steht da, du bist Restricted Free Agent. Wie läuft das denn da jetzt gerade bei dir?
Na gut, dann hoffe ich jetzt mal, dass ich gut informiert bin. Also ich bin Restricted Free Agent. Ich habe jetzt meine 2 Jahre gehabt und jetzt hat quasi jedes Team kann mir mehr oder weniger ein Angebot machen und Dallas hat immer das Recht, gleich zu ziehen.
Ja. Mhm. Okay, also dann stimmt, weil es 2 unterschiedliche Aussagen da gab.
Ja, ja.
Aber das darf erst ab 1. Juli passieren, ne?
Genau, ja, ich glaube, die haben es jetzt dieses Jahr vorverlegt auf 18 Uhr Juni, weil die es immer extrem blöd fanden, dass sie um 12 Uhr nachts alle wach sind. Dann geht es verhandeln extrem los, deswegen haben sie es 6 Stunden vorverlegt. Mhm. Aber ja, im Prinzip Juli dann, da geht es dann los. Vorher kannst du auch nicht verhandeln oder so. Natürlich hört man immer rein, wo ist Interesse, wie sieht die Kaderplanung bei Teams aus. Mhm. Momentan sind aber auch noch Playoffs, der Draft kommt noch, von daher ist das alles
Nach dem Draft geht es dann ab.
Also du hast noch überhaupt gar keine Ahnung.
Ich weiß wirklich gar nichts. Also ich weiß, dass Dallas sehr zufrieden ist mit mir, dass sie mich extrem mögen. Und Dallas hat ja auch in dem Sinne keinen Druck, weil die ja wirklich einfach das Matching right haben. Von daher mal schauen, was die dann machen. Aber wie gesagt, was mit mir persönlich jetzt passiert, weiß ich so wirklich gar nicht.
Mhm. Wir haben uns immer so ein bisschen überlegt und auch leicht Sorgen gemacht, was die WM angeht. Kann da irgendeiner dann kommen und sagen, ja, dann kommt jetzt, sag ich mal, Sacramento und gibt dir einen neuen Vertrag und wumm, und dann sagen die, nö, also China und WM, das sehen wir unscharf. Geht das auch oder hast du dann Mitspracherecht?
Also ich habe grundsätzlich schon ein gewisses Mitspracherecht. Also bei Dallas würde ich mir auch zum Beispiel auch gar keine Sorgen machen. Deswegen für mich wäre das so die Traumsituation. Ich fühle mich da wohl. Ich komme mit dem Trainer gut klar, mag meine Mitspieler und das Ganze drumherum. Und außerdem sind die totaler Befürworter der Nationalmannschaft. Wenn du woanders hingehst, dann kann es natürlich immer wieder sein, dass das Team irgendwas dagegen hat und dann muss man halt irgendwie einen Kompromiss finden oder reden und kommunizieren. Es kann natürlich sein, dass irgendjemand sagen würde, nee, das wollen wir auf gar keinen Fall. Und dann, aber in der Situation war ich jetzt so noch nicht, deswegen kann ich nicht ganz genau sagen, wie es dann aussehen würde. Aber ein klares Ziel für den Sommer ist, Nationalmannschaft zu spielen, bei der WM dabei zu sein, weil wir haben ein richtig geiles Team und ich hoffe, dass wirklich jeder gesund ist und dabei sein kann, weil wir wirklich da große Chancen haben als Mannschaft.
Absolut, ja, wir sind natürlich auch schon extrem heiß drauf und bisher sieht es ja wirklich gut aus, dass alle Mann an Bord sein werden und sozusagen fast schon Überangebot da ist an Nationalspielern. Du warst ja auch hier in München, hast das mitverfolgt, die Münchner gegen Braunschweig, dann saß zwei Plätze weiter Dennis Schröder, der ja einer der Gesellschafter ist von Braunschweig. Du bist ja auch ursprünglich aus einem, als gebürtiger Würzburger, angedockt so ein bisschen emotional, denke ich mal, an S. Oliver Würzburg. Ich weiß, da sitzt einer auf dem Chefsessel, der, ich sag mal, so ein bisschen das Oberalpha-Tier der Liga ist. Aber unabhängig davon, hättest du auch mal Bock, irgendwann, egal jetzt ob Würzburg oder nicht, auch so mitzumischen als Gesellschafter bei so einem Verein und da, ja, sowas zu machen,
ja, was der also Dennis macht? Auf jeden Fall, ich meine, ich bin ja immer noch im guten Kontakt mit Würzburg, auch mit den Geschäftsführern und mit den Sponsoren und allem drumherum. Das interessiert mich natürlich sehr stark, wie das dann machbar ist oder wann und alles. Das sei mir dahingestellt, aber grundsätzlich würde mich das schon sehr interessieren. Und ich glaube, dass auch Würzburg so für mich was Besonderes einfach wäre. Ich habe da meine komplette Jugend verbracht, habe da große Schritte in meiner Karriere gemacht, viel gelernt und alles Mögliche. Von daher, klar, kann ich mir das vorstellen. Was dann am Ende passiert oder was ich dann mache, weiß ich noch nicht. Aber grundsätzlich bin ich davon natürlich nicht abgeneigt. Ich muss auch sagen, beim Dennis, die haben ja echt einen guten Job dieses Jahr gemacht. Sehr gute Saison gespielt. Auch gegen München haben sie München jetzt in den Playoffs nochmal richtig geärgert. Von daher ist schon geil, glaube ich, wenn man da irgendwie mit drin sitzt und dann Anteil da.
Absolut, ja. Wäre natürlich eine spannende Sache. Also ich denke mal, wenn Herr Freier das mitbekommt, dass du da Interesse hast, man hört viele Geschichten über ihn, aber das kann er, glaube ich, nicht ablehnen, wenn einer unserer besten Basketballer da in seiner Heimatstadt dabei sein will. Maxi, die letzte Saison stand ja so ein bisschen im Mittelpunkt von einem Spieler, dessen Namen wir hier nicht aussprechen wollen, weil wir haben gesagt, wir machen dieses Interview so, dass wir nicht nach der Nummer 41 fragen, weil das hast du natürlich ständig im Ohr.
Wobei es natürlich schwer ist, ne?
Aber wir versuchen... Oh, guess what day it is! Er ist einfach immer so ein bisschen präsent, aber wir wollen natürlich so ein bisschen wissen, wie aus deiner Sicht die Saison für dich gelaufen ist. Also, du hast eine super Rolle im Team gehabt, die sind alle zufrieden mit dir. Ja. Erzähl uns doch aus deiner Sicht deine persönliche Entwicklung und deine Eindrücke, so eine Art Gesamtsaisonfazit.
Also gut, dann fange ich mal ein Stück weiter vorne sogar an. Ich war ja auch nicht ganz sicher, was mit mir jetzt im zweiten Jahr passiert. Dass ich in Dallas bleibe, war klar. Ich wusste allerdings, dass neue Spieler geholt werden, dass vor allem auf der Großposition auch aufgerüstet werden soll. Und ursprünglich der Plan wäre wahrscheinlich gewesen, wenn alle gesund gewesen wären, dass ich erstmal so der 13. Mann quasi wäre und wahrscheinlich nicht so viel gespielt hätte. Darauf habe ich mich jetzt dann erstmal eingestellt, dass ich dann wirklich im ersten Jahr erstmal warten muss. Dann kam mir dazu, Dirk hat ein bisschen länger gebraucht mit seiner Fußreha. Harrison Barnes hat sich in der Vorbereitung ein bisschen verletzt und das war dann für mich eigentlich so die beste Situation, dass ich einfach zum Einsatz kam in der Vorbereitung und da habe ich halt überragende Spiele oder sehr gute Spiele gehabt. Denke auch für Trainer und alle anderen vielleicht so eine kleine Überraschung, wo sie gesehen haben, wow, der hat jetzt im Sommer wirklich nochmal einen großen Schritt nach vorne gemacht und eigentlich gab es dann auch keine Ausrede, so mehr oder weniger mich nicht spielen zu lassen. Und das war für mich so eine kleine Glückssituation auf Kosten von anderen Leuten natürlich. Zum Glück war das nichts Großes. Harrison Barnes kam ja dann auch wieder schnell zurück und alles. Aber das hat mir dann eben so die Türen geöffnet, eben doch meine Spielzeit auch im zweiten Jahr zu bekommen, was ganz wichtig war. Weil was schon wichtig ist in der NBA, einfach zu sehen, im zweiten Jahr machst du nochmal einen Fortschritt im Vergleich zum ersten Jahr. Das ist für die ganz wichtig, für die Amis, dass du da nochmal einen Schritt nach vorne machst. Und ich hatte dann, würde ich sagen, auch eine sehr gute Saison. Ich hatte da diese 1,5 Monate, da habe ich auch schon öfter drüber geredet, wo ich wirklich schlecht gespielt habe. Da habe ich 19 Dreierlinie geworfen, also wirklich schlechtes Spiel. Das war, ich will jetzt keine Ausreden nutzen, also ich habe da wirklich vorher schon so ein kurzes Loch gehabt, aber dann kam dazu, der kam zurück, die Position war voll, dann war meine Spielzeit erstmal nicht mehr so da. Du hattest keinen Rhythmus mehr, weniger trainiert in 5 gegen 5 und dann verlierst du natürlich so ein bisschen Rhythmus, das war alles ein bisschen blöd, aber gehört eben dazu, das ist das, wo ich glaube ich jetzt am meisten auch von lernen kann, dass du da mental einfach dabei bleibst, auch wenn sich deine Situation komplett ändert, weil ich bin dann wirklich wieder von 20 Minuten festgespielt und wir hatten eine richtig gute Rotation, auch mit unserer zweiten Fünf waren wir eine der dominantesten zweiten Fünf in der NBA und auf einmal spielst du gar nicht mehr, dann spielst du 5 Minuten und damit einfach besser lernen umzugehen. Da habe ich mich dann aber wieder gut gefangen und hatte dann den Rest so Januar bis Ende der Saison meine Quote wieder deutlich verbessert, habe wieder gut gespielt und insgesamt eben Verteidigungswerte, alles Mögliche, was du so an Statistiken hast, in fast allen Kategorien verbessert. Und das war eben so für mich dann eben das Zeichen, das war eine erfolgreiche Saison. Ich habe mich in allen Kategorien verbessert. Ich habe auch gefühlt, persönlich besser gespielt, vor allem in der Verteidigung, besser rotiert, besser Situationen gelesen, was man halt alles im zweiten Jahr dann schon ein bisschen genauer kennt. Von daher bin ich wirklich eigentlich zufrieden gewesen mit meiner Saison. Natürlich hätte ich mir den Mannschaftserfolg gewünscht, weil ich muss schon sagen, so viel zu verlieren macht einfach keinen Spaß. Absolut. Da ist die Stimmung auch so lala. Von daher würde ich mir schon wünschen, dass ich nächstes Jahr, wenn ich bei Dallas sein kann, dass wir dann ein bisschen mehr gewinnen können.
Deine Rolle ist ja insofern da auch, oder die Entwicklung war besonders, weil Rick Carlisle ja auch kein Coach ist, der eigentlich unerfahrenen Spielern gerne Spielzeit gibt. Natürlich jetzt abgesehen, Doncic war klar, mega Rookie. Wie ist denn die Kommunikation zu ihm oder zu seinem Coaching-Staff?
Ja, also ganz am Anfang im ersten Jahr war es dann wirklich so, dass da wirst du erstmal angeschaut, so quasi, wer bist du denn? Ja, also du bist halt einer von vielen Trainingscamps, so quasi, der dabei ist. Der Unterschied war, ich hatte natürlich ein 1-plus-1-Vertrag im Vergleich zu anderen, die vielleicht dann nur für die Vorbereitung.
Du hattest schon deine Garantien, so. Genau, 1-plus-1.
Aber das musst du dir halt wirklich dann erst verdienen, deinen Status. Mhm. Und ja, ich hab einfach mein Ding gemacht. Ich habe eben hart trainiert, versucht, weißt du, dann vergießt du nochmal ein bisschen mehr in die Halle, auch wenn du eigentlich todmüde bist, einfach um zu zeigen, du willst. Und es gab auch so ein paar Schlüsselaktionen, die, glaube ich, dann den Trainer auch so ein bisschen geprägt haben. Zum Beispiel während der Saison im ersten Jahr habe ich nicht viel spielen dürfen und musste ich natürlich irgendwie fit halten. Also habe ich dann einfach vor dem Memphis-Spiel in Memphis Liniensprints gemacht, um mich eben fit zu halten. Und der Coach sitzt immer vorher draußen und hat es dann zufällig gesehen. Und in dem Spiel durfte ich dann auf einmal spielen. Und das war völlig unerwartet. Mhm. Und dann hat er mit mir nach dem Spiel geredet, weil ich hatte ein gutes Spiel. Ich habe zwar nur 1-5-3 geworfen, das weiß ich auch noch, aber ich hatte gut verteidigt, gute Ballbewegungen, hab echt ein gutes Spiel gemacht. Und dann kam er nach dem Spiel zu mir und sagt so, hey, ich finde es gut, dass du so viel Einsatzzeit zeigst und alles Mögliche, aber vielleicht solltest du so Sprints vom Spiel nicht machen. Aber ich wusste ja nicht mal, ob ich spiele oder nicht.
Ja.
Und das waren halt so kleine Momente, glaube ich, bei ihm, wo er gesehen hat, der will und der kann, weil ich habe damals Marc Gasol verteidigen wollen. Mhm. Ich habe öfter mal behauptet, dass ich, glaube ich, in der ersten Saison auf jeden Fall unser bester Spieler auf der großen Position bin, um Marc Gasol zu verteidigen. Mhm. Und das habe ich dann in dem Spiel einfach bewiesen. Und ich glaube, das war so das erste Mal, dass sie dann begriffen haben, hey, er ist nicht nur, weil die haben ursprünglich, als sie mich geholt haben, haben die gedacht, ja, es ist ein großer Spieler, der werfen kann. Mehr wussten die von mir nicht. Die haben gar nicht gewusst, dass ich so gut verteidigen kann. Und das ist ja eigentlich, würde ich von mir behaupten, meine größere Qualität, dass ich ein guter Verteidiger bin jetzt als der große Schütze von außen. Und dann haben die eben dann gesehen, hey, der kann verteidigen. Und dadurch bin ich dann immer mehr ins Spiel gekommen. Man durfte immer mehr Minuten bekommen. Auf einmal spielst du gegen Towns und machst ein gutes Spiel. Dann haben die gesehen, hey, der spielt gegen Houston Rockets und switcht gegen einen Flügelspieler und hält ihn vor ihm. Und dann haben sie so langsam begriffen, er kann verteidigen. Da habe ich mir so dann quasi meine Rolle erarbeitet und war dann quasi der Verteidiger auf dem Spiel. Und das ist dann auch der Grund, warum ich meine Spielzeit bekommen habe.
Insofern ja auch interessant, weil es ja immer heißt, okay, NBA-Scouting, die sehen alles, die wissen alles, aber dann ist ihnen das durchgerutscht. Das klingt fast kurios.
Man muss auch sehen, selbst wenn du hier in Europa ein guter Verteidiger bist, Grünen, die haben mehr Platz, dadurch, dass es in der Verteidigung andere Regeln gibt. Die Spieler sind nochmal besser, haben mehr Talent. Deswegen heißt es nicht gleich, dass du drüben auch Leute vor dir halten musst. Aber das habe ich dann eben bewiesen. Und dadurch ist auch das Verhältnis dann mit dem Coach quasi besser geworden. Also der hat dann auch gesehen, der kann was und der macht es und vor allem der spielt halt das System, wie ich spielen will. Ne? Mhm. Er weiß auch, dass er seine Starspieler hat, die er einsetzen will in der Offensive. Das sind die Systeme, der bekommt den Ball, der macht das. Und dann hat er hast du mich als Rollenspieler mit reingesetzt, der gut verteidigt, der das System spielt. Wenn er offen ist, dann nimmt er den Wurf. Und wenn er eben in der Offensive dann einmal den Ball nicht hat, geht er trotzdem zurück und gibt in der Verteidigung alles, weil er jetzt nicht unbedingt Wert darauf legt, dass er 20 Würfe im Spiel hat.
Du bist ja ein sehr lieber, freundlicher Mensch, sage ich jetzt mal einfach. Also ja. Du hast ja ein ganz ruhiger Charakter auch. Ist das auch zum Teil dann, ich will nicht sagen Nachteil, aber dauert das dann auch noch mal ein bisschen länger, weil man sich nicht so in den Vordergrund drängen möchte, weil man einfach auch nicht die lauteste Klappe hat und auch nicht muffelig ist, wenn man mal nicht spielt? Also kann das auch ein Nachteil sein, wenn man da eher so der zurückhaltende Typ ist?
Ja, also ich glaube schon, dass es ein Nachteil sein kann. Ich meine, ich muss schon sagen, bei mir, ich glaube, ich habe echt Glück, wie das alles gelaufen ist, dass ich da auch meine Spielzeit und alles bekommen habe, weil normalerweise in den Phasen, das merkst du dann auch, wenn zum Spiel zum Beispiel eigentlich schon verloren ist, weißt du, bei 20, 30 Rückstand und das sind dann die ersten Minuten, die du als Rookie bekommst, dann ist das eigentlich die Phase, wo du zeigen möchtest, das kann ich. Und dann forcieren viele ganz viele Würfe, aber das Ding ist bei mir, das war noch nie mein Spiel und ich glaube, dass ich mir damit halt selber schaden würde, wenn ich jetzt einfach versuche, irgendwelche Würfe zu nehmen. Natürlich, das heißt nicht, dass ich das nicht kann, aber das ist einfach nicht mein Spiel und damit fühle ich mich auch nicht wohl. Mhm. Ich kann mich letztes Jahr im ersten Jahr auch noch erinnern, ich bin dann gegen die Clippers mal ins kalte Wasser geworfen worden, da habe ich dann 3 Post-Ups hintereinander bekommen, habe 3-mal gescored und das war dann auch wieder ein gutes Zeichen für mich, aber das waren halt Systeme, die für mich gelaufen wurden. Mhm. Und wenn ich offen bin, dann werfe ich auch. Es ist nicht so, dass ich mich versteckt habe, aber ich bin jetzt auch keiner, der rausgeht und sagt so, jetzt gib mir den Ball und jetzt zocke ich einfach 1 gegen 1, weil das ist auch nicht das Spiel, was unser Trainer so will. Ja. Natürlich haben wir für unsere Stars solche Systeme, die so laufen, aber grundsätzlich ist unser Trainer einer, der will, dass der Ball sich bewegt, der will, dass wir einfach uns alle bewegen und alle eingesetzt sind. Und so habe ich dann auch gespielt und ich glaube, das hat ihm mehr getaugt, als wenn ich jetzt den Ball in die Hand genommen hätte und einfach mein Ding gemacht hätte. Von daher, jein, also es kommt, glaube ich, immer darauf an, auch wo du bist und in welcher Situation, aber ich würde mal behaupten, mittlerweile auf dem Feld, ich kann schon auch echt, wenn ich genervt bin, kann ich auch ein bisschen dreckig spielen, das kriege ich schon auch hin. Das hat man so über die Zeit gelernt und auch jetzt im letzten Jahr war es nicht immer so, dass ich mit allem zufrieden bin. Und ich meine, man muss aber trotzdem irgendwie, finde ich, eine professionelle Einstellung bewahren. Ja, also ich muss nicht irgendwie so sehr zeigen, dass ich unzufrieden bin, dass auf einmal das Team drunter leidet oder so. Ja, klar. Von daher muss man halt wirklich die Grenzen dann finden und deswegen halte ich mich da lieber dann zurück, als dass ich irgendwie negative Stimmung ins Team bringe oder so.
Jetzt kommt es, sagen wir mal, zum besten Szenario, was du dir vorstellen kannst, nämlich du bleibst einfach in Dallas, weil du dich da wohlfühlst und alle magst. Ja. Jetzt kommt ja sozusagen eine neue Ära, so hat man jedenfalls das Gefühl, Doncic und Porzingis. Hat man da so ein bisschen schon drüber gesprochen, philosophiert, wird sich da dann viel ändern vom System her, deine Rolle, hast du die Sorge, dass man da so ein bisschen untergeht oder wie siehst du das?
Also wenn es jetzt wirklich so zustande kommen würde, hätte ich eigentlich überhaupt keine Bedenken, weil ich glaube, dass das einfach perfekt passen würde. Ja, ich fände es ganz geil, wenn wir Luka Porzingis haben, wenn wir Dwight halten, wenn wir Dorian haben, nicht haben, das passt irgendwie gut zusammen. Von daher mache ich mir da wirklich überhaupt keine Sorgen eigentlich, weil ich glaube nicht, dass ich dann unbedingt untergehen würde, weil wir haben ja auch in den ersten Jahren und im zweiten Jahr am Anfang hatten wir auch unsere Starspieler, die alle Würfe bekommen haben, aber auch mit Luka zum Beispiel haben wir jetzt einen, der extrem gut passen kann, ja, und der zieht so viel Aufmerksamkeit auf sich und ich glaube im zweiten Jahr wird es noch mehr, dass du einfach draußen öfter frei bist und ich mache mir da eigentlich überhaupt keine Sorgen, ich freue mich eigentlich drauf, also wenn das klappen würde, wäre für mich mega geil, weil ich glaube, dass ich da perfekt mit reinpassen würde.
Super spannendes Team und ja auch überfällig in der Entwicklung, dass in Dallas da wieder was geht, Playoff-mäßig, jetzt war es ja schon relativ knapp.
Also genau, deswegen ist auch ganz wichtig, dass man irgendwie jetzt, glaube ich, Porzingis und Luka beide hat und dass das alles zusammenpasst, weil dann hast du wirklich für Dallas wieder eine rosige Zukunft und die haben ja auch ein bisschen Cap-Space, also die können auch noch jemanden holen. Von daher, glaube ich, hast du ja wirklich eine Chance, wieder in Dallas was Gutes aufzubauen und das ist ja auch deren Ziel, ganz
klar. Ja klar, Cuban ist dahinter. Hat man zu dem Verhältnis eigentlich oder kriegt man den mit?
Zu Cuban?
Ja.
Also er ist ganz oft in der Halle, zu dem hat man auf jeden Fall ein Verhältnis, er ist sehr nah beim Team mit dabei. Ja, er schaut bei Trainings immer wieder mal zu. Ich glaube, früher ist er ein bisschen mehr zu Auswärtsfahrten mitgeflogen, aber da ist er auch immer wieder dabei. Heimspiele macht er fast alle mit. Der ist im Trainingsraum, ist er manchmal zu sehen, also ist ein sehr witziger Typ,
auf jeden
total
Fall.
Locker.
Er will der Präsidentschaftskandidat, hat er überlegt, also habe ich jetzt neulich mal gelesen.
Warum nicht? Jetzt ist ja auch so, Porzingis kommt von einer sehr schweren Verletzung. Ja. Du wirkst mittlerweile oder auch seit deinem letzten Bayern-Jahr dann auch unglaublich fit. Und du hattest ja auch so ein bisschen diese Zäsur in deiner Karriere mit, oder zwei sogar, mit Verletzungen, als du ganz jung warst noch, mit 19, glaube ich. Dann dieses eine Jahr in Würzburg, ein Jahr bevor du nach Spanien gegangen bist. Seitdem machst du so gut wie alle Spiele. Hat sich da irgendwas geändert bei dir, dass man anders herangeht an Fitness, Athletik irgendwie?
Ja, ich glaube, also da gehören für mich auch ganz viele Punkte, spielen eine Rolle. Zum einen, war ich extrem im Wachstum, hatte sehr viel Stress mit der Schule und allem drumherum, weil das nicht alles perfekt organisiert werden konnte, weil ich damals gab es diese Förderung leider noch nicht so, wie sie es heute am Deutschhaus gibt, was ich ganz geil finde für die Jungs. Und dann war das ein bisschen schwieriger. Dann hast du natürlich durch Zeitmangel hast du ein bisschen schlechte Ernährung. Und wenn du dann im Wachstum bist, dann macht der Körper vielleicht nicht alles mit. Irgendwann hat er dann halt gesagt, okay, jetzt reicht. Mhm. Und dann kam halt die erste Verletzung. Und danach war, glaube ich, einfach das Problem, dass du musst dir wirklich nach so einer großen Verletzung wirklich die Zeit nehmen, auch wenn es schwer ist. Vielleicht dann nochmal 4 Wochen extra zu machen, auch wenn du denkst, du kannst schon spielen und du kannst alles machen. Ich hatte dann viele so Bänderriss rechts, Bänderriss links und das war alles so ein Hin und Her, weil der Körper einfach keine Balance hatte. Und dann irgendwann hat sich das dann aber wieder gefangen und ich will jetzt auf Holz klopfen eigentlich, aber die letzte schlimme Verletzung war ja dann mein Fuß, das war dann bevor ich hier in München war. Mhm. Und das war eigentlich auch, das ist nur passiert, weil ich ganz ungünstig auf den Fuß getreten bin. Also das war jetzt nicht mal irgendwie was eine typische Basketballverletzung ist und was einfach immer wieder passiert, sondern es war einfach sau viel Pech dabei. Aber auch schon davor fand ich, habe ich mich eigentlich wieder gefangen. Und natürlich habe ich jetzt meine Routine. Ich habe hier in München angefangen mit sehr guten Trainingseinheiten, die meinem Körper geholfen haben. Und die mache ich auch immer noch weiter. Und auch in Dallas mit unseren Athletiktrainern, da arbeiten wir sehr gut. Und es hilft mir natürlich extrem. Also mein Knie macht mir so wenig Sorgen wie ewig nicht mehr. Also ich habe die letzten gut 3,5, 4 Jahre so wenig Schmerz, wie ich es wirklich sonst nie hatte davor. Also ich weiß ganz genau, so 2010, wo, als es passiert ist, bis 2014, da hatte ich eigentlich durchgehend so Knieschmerzen, dass ich nach einer Trainingseinheit den ganzen Tag eigentlich nur im Bett gelegen habe. Und das ist jetzt mittlerweile so gut geworden, dass ich wirklich trainieren kann und trotzdem noch was vom Tag habe. Und das ist natürlich ein riesen Vorteil für mich, auch so für die Psyche. Und da spielt natürlich dann die richtige Ernährung und das richtige Training schon eine Rolle, ja.
Ja, das klingt ja alles großartig. Mein Gott, also alles bestens.
Das ist ja auch die Prime gerade, in der du bist.
Also und auch athletisch. Ja. Bei Instagram auch immer mehr Fotos mit der Freundin. Also da scheint ja auch eine Hochzeit anzustehen oder sowas, wenn ich mir das so anschaue.
Kommt ja, da was? Da bin ich vielleicht noch ein bisschen.
Ja, kommt nicht. Guckst du gar nicht NBA Finals gerade? Golden State
Toronto? Also die Spiele, bis auf das Spiel, das ich jetzt kommentiert habe, habe ich live keins sehen können, weil ich das einfach momentan nicht schaffe, weil ich versuche hier Freunde zu sehen und alles Mögliche trotzdem zu trainieren. Dann Schlafmangel habe ich nicht und dann glaube ich, muss ich noch nachts aufstehen. Mhm. Aber ich verfolge die Statistiken, Zusammenfassung bis jetzt. Aber so die letzten Spiele, wenn ich jetzt dann wieder nach Würzburg fahre und da bin, muss ich schon anschauen.
Ja. Wer gewinnt?
Ich bin immer noch der Meinung, dass Golden State gewinnt, auch wenn ich jetzt überrascht war, wie gut Toronto sich eigentlich geschlagen hat.
Beschreib mal Kawhi, hast du auch schon die Ehre gehabt, ihn zu verteidigen direkt? Wahrscheinlich schon, oder?
Ich hab ihn auch verteidigt, weil es gab ein paar Situationen, da haben wir geswitcht und da habe ich gegen ihn gespielt in Toronto. Und was bei ihm halt echt krass ist, er hat so riesen Hände, wenn er dribbelt, du hast immer das Gefühl, der hält den Ball jedes Mal fest, wenn er dribbelt. Aha. Und er macht dann alle seine Bewegungen so langsam gefühlt, dass du aber trotzdem, der hat so ein gutes Timing, dass du immer drauf reinfällst. Also das ist schon ganz komisch, ich weiß, mein Ziel ist es natürlich immer, den Gegenspieler keinen Korbleger machen zu lassen, aber gleichzeitig nicht den leichten Wurf von außen zu geben, dass ich also nicht zu viel Abstand halte. Und bei ihm war es extrem schwer, da so einen richtigen Abstand zu finden, weil er wirklich das vom Timing her so gut macht, dass er trotzdem nochmal einen guten Wurf hat. Aber ich meine, das machen ja alle Top-Leute, sowas wie Kevin Durant oder so, der macht es ja nicht anders.
Genau.
Und aber das ist schon echt faszinierend, gegen solche Leute dann zu spielen, weil das halt wirklich ein ganz anderes Level ist. Also du kannst machen, was du willst als Verteidiger. Also im 1 gegen 1, so hast du eigentlich fast keine Chance. Natürlich, wenn er einen schlechten Tag hat, dann verfehlt er mal ein bisschen mehr, aber eigentlich brauchst du wirklich das Team, das dann richtig steht, dass er nicht so viele Lücken sieht, weil sonst hast du wirklich keine Chance.
Ja, ich finde es auch extrem faszinierend, ihm zuzusehen. Einfach weil er dieses unorthodoxe, mal vordribbeln, Midrange abdrücken, kannst du eigentlich nichts machen, weil das Timing
so. Und was ich halt bei ihm extrem stark finde, er ist auch in der Verteidigung so präsent. Ja. Er ist halt wirklich auf beiden Seiten extrem, extrem starker Spieler und das hast du halt echt nicht oft.
Mhm. Gibt es einen Spieler, wo du jetzt am Ende der Saison sagst, also gut, bei Kawhi wissen wir halt alle, der ist super, aber wo du auch sagst, boah, das war ein super Spieler.
Kawhi auch aus einer Verletzung kam und keiner wusste, wie Toronto Kawhi sein wird. Und der hat nochmal richtig noch einen draufgelegt, fast im Vergleich.
Ja. Sorry. Gibt es noch einen Namen, wo du sagst?
Die haben auch alle Möglichkeiten drüben. Ja, die haben dann beste Reha-Möglichkeiten und alles mögliche. Ich glaube, wenn du eine schwierige Verletzung hast, du hast immer die Chance zurückzukommen. Natürlich muss irgendwie der Körper auch ein bisschen mitspielen, aber bei so Top-Spielern, jetzt auch bei Porzingis, würde ich mir eigentlich keine Sorgen machen. Wichtig ist, dass man dann einfach gesund bleibt und da muss man halt nicht auf Holz klopfen oder sonst irgendwas, aber das kann man nicht immer beeinflussen. Aber grundsätzlich haben die immer die besten Voraussetzungen, um da wirklich wieder topfit zurückzukommen.
Soll halt nicht zu viel
in Bars abnehmen. Und zu dem Spieler, wo ich sage, das ist ein krasser Spieler, das habe ich auch letztes Jahr schon gesagt, weil ich die Ehre hatte, ihn eigentlich das komplette Spiel so mehr oder weniger zu verteidigen, außer wenn wir geswitcht haben, dann hat ihn jemand anders gehabt. Das war Kevin Durant, also das ist wirklich, ich sag mal, ekelhaft. Der ist ein bisschen größer als ich. Angegeben ist, glaube ich, sogar, dass er kleiner ist als ich in der NBA. Hat deutlich längere Arme, schnell.
Ballhandling,
er hat das komplett überkippt. Und gegen ihn zu verteidigen, macht halt wirklich keinen Spaß. Weil da muss ich auch noch irgendwie, das ist zum Beispiel so eine Kategorie, wo ich finde, da kann ich besser werden, dass ich mit mehr Widerstand verteidige, also dass ich direkt mit mehr Kontakt arbeite. Was ich bis jetzt gemacht habe, war immer Abstand halten, Arm hoch, lass ihn über mich drüber werfen. Aber gegen so einen Spieler wie Kevin Durant kannst du das nicht machen. Den musst du eigentlich vorher schon schieben, aber so, dass du halt keinen Foul machst.
Hast du keinen Foul? Darfst du ja eigentlich nicht mehr.
Genau, aber da gibt es Leute, zum Beispiel der Wesley Matthews, der kann das ganz gut. Der macht vorher, der schiebt dich vorher, drückt ein bisschen an der Hüfte und das siehst du nicht. Und dann schiebst du ein bisschen weg und dann hat er nicht gleich seine Position. Und das ist bei solchen Spielern, die groß sind und werfen können, einfach die bessere Verteidigung. Und das ist zum Beispiel was, wo ich besser werden kann, weil ich das bis jetzt so noch nicht umsetzen konnte. Da vor allem gegen Kevin Durant als Rookie kriegst du schon jedes Mal ein Foul geführt.
Ja, das stimmt. Wenn man sich vorstellt, früher Handchecking erlaubt, ganz ein anderes Spiel eigentlich. Also als Verteidiger jetzt in deiner Rolle, wenn du das dürftest, dann hättest du ja ganz andere Möglichkeiten. Aber so.
Ja, du kannst schon immer noch schieben und alles machen, aber du musst halt aufpassen, wann und wie.
Und wie die Hand
Schild hingeht. Ganz extrem drauf, wie du schiebst und vor allem zu welchem Zeitpunkt. Und so Spieler wie Kevin Durant, James Harden, die wissen alle mittlerweile perfekt, wann sie dann floppen müssen. Mhm. Und dann auf einmal gibt es einen Foul und als Verteidiger gibt es natürlich nichts, was sich mehr wütend macht als die Situation, wenn du dann einfach einen Foul-Pfiff bekommst, obwohl du ganz genau weißt, dass es ein Flop war.
Ja, da wird wahrscheinlich Henrik Rödl vor dem Viertelfinal-WM-Spiel gegen die USA nochmal deinen Rat brauchen.
Es könnte ja wirklich passieren im Viertelfinale.
Ja, könnte passieren. Schauen wir mal, wer dann wirklich alles bei der WM bei den USA mit dabei ist.
Ja.
Kommen die ja normalerweise mit der zweiten, dritten Mannschaft, aber mal schauen.
Wie schätzt du denn die deutsche Gruppe ein? Frankreich natürlich der größte Konkurrent.
Ja, also Frankreich in der Gruppe ist, glaube ich, für uns der Gegner, der zu schlagen ist.
Gleich im ersten Spiel.
Ansonsten, die anderen beiden sollten ja kein Problem sein.
Ja.
Und dann ja, ich meine, ich könnte jetzt hier diese ganzen Phrasen raushauen, so von wegen Tagesform und alles Mögliche, was schon wirklich auch stimmt. Aber wie gesagt, mit dem Team, das wir haben, also sollten wir eigentlich, also wir haben auf jeden Fall die Chance, da Erster in der Gruppe zu werden.
Genau, wenn ich es richtig im Kopf habe, wenn man ungeschlagen durch diese Zwischengruppe gehen würde, würde dann man auch den USA aus dem Weg gehen im Viertelfinale.
Also einfach, Maximangus, einfach
dann
alles gewinnen.
Dann heben wir uns die USA fürs Finale auf.
Genau. Oh ja, das sehr gut, sehr gut.
Ja, Maxi, dann sagen wir ganz, ganz lieben Dank. Das waren schöne Einblicke mal wieder. Immer wieder toll, mit dir zu sprechen.
Gerne.
Wir sehen, hören uns im August. Bis dahin, ja, trainier fleißig. Schau dir den Draft an, guck mal, was da passiert, ob da vielleicht der ein oder andere Deutsche noch sogar gezogen wird. Ja.
Und
ich würde mich freuen, ja.
Ja, stimmt.
Ja, uns nicht so. Wir haben ja lieber die Leute hier in Deutschland und Europa.
Also. Ja, das verstehe ich, aber ich glaube für den Basketball insgesamt wäre es schon nicht schlecht. Wir haben ja mittlerweile wirklich ein paar Leute drüben, was ich echt saugeil finde.
Das ist schon witzig. Ich bin
gespannt, was mit Daniel auch passiert, natürlich.
Daniel, ja, auch interessante Situation. Ja. Paul.
Habt ihr mit Daniel auch gequatscht oder wie?
Noch nicht,
nee.
Aber das kommt noch, okay.
Also wir sind natürlich jetzt ein bisschen Fokus. Wir haben ein bisschen Fokus auf unsere Playoffs hier in der BBL. Aber
da haben wir noch gar nicht gesprochen. Genau. Cool. Kurzer Tipp, Berlin-Oldenburg, spannend.
Sehr schwer, ja. Aber ich würde jetzt einfach mal mit Berlin gehen.
Hast du es ein bisschen beobachten können übers Jahr? Also hat man einen Blick, so ein bisschen Augenwinkel?
Ja, cool. Ja, ich glaube,
Berlin in der Serie und deutscher Meister, Bayern oder Berlin dann?
Für mich natürlich ganz klar Bayern.
Fangfrage.
kann ich auch nicht so anders sagen, aber ich finde auch, selbst wenn Bayern jetzt mal ein bisschen schlechter spielen, von der Tiefe her, sollten sie es eigentlich schaffen und ich finde es natürlich saugeil, wenn Bayern jetzt.
Ja. Nachvollziehbar als dein Ex-Verein. Maxi, wir sagen ganz liebe Grüße, lieben Dank. Alles, was wir an Holz finden, wird draufgeklopft für den Fall, dass du gerade keins gefunden hast. Bleib so fit, wie du jetzt bist und dann wird das ein super Sommer.
Dann sehen wir uns bald auch wieder mit im Rahmen der Doku, genau, die schneide ich gerade den fünften Teil. Da kannst du das letzte Fenster noch nachchecken, was deine Kollegen so gemacht haben.
Und in China wird Alex euch... Ja, bis auf 80 Zentimeter wird er sich jedem Spieler nähern, Tag und Nacht.
Wie immer.
Ja, da habe ich schon Angst vor.
Gut, dann sagen wir super. Schöne Grüße, vielen auf Dank. Bald.
Dankeschön.
Ciao.
Macht's gut, ciao.
Ja, sehr entspannt.
So einen Bruder wünscht man sich. Ne? Ich habe keinen Bruder, aber ich hätte gerne Maxi Kleber als Bruder.
das ist mal gut. Er ist einfach super selbstbewusst geworden.
Ja, das ist ein ganz, ja, also.
Und er ist natürlich ein sehr netter Mensch, aber der, so wie er jetzt auch gesagt hat, der kann es schon, also wenn er sauer ist in der Defensive, da kann er dir schon auch einen mitgeben, glaube ich. Das hat er richtig, also richtig. Ja. So, ich mache jetzt mal einen direkter Übergang.
Ist schon Schluss.
Willst du noch was besprechen?
Nee, also.
Wir haben auch ein bisschen
Zeit. Wir haben draußen 30 Grad, also ich kann auch meinen Resttag gut im Freien verbringen.
Ja, das.
Ich werde mal in die Innenstadt gehen. Wusstest du, dass neben dem Hofbräuhaus eine noch aktive Getreidemühle?
Das wusste ich nicht. Ja. Ist aber ganz geile Trivia.
Steht. Unfassbar, oder? Mhm. Nicht, dass ich jetzt ins Hofbräuhaus gehe, aber ich habe das gestern erfahren, diese Geschichte. Mhm. Also. Mhm.
So, wir haben viel BBL-Playoff-Spiele. Morgen Berlin, heute Vechta. Nächste Woche gibt es wieder Podcast. Dazwischen waren auch schon Spiele. Also dann, der Dienstag passt schon. Das behalten wir mal.
Ja, bin ich so auch nicht ganz sicher. Da müssen wir nochmal reden.
Mhm. Okay, gut. Gut, dass du es sagst.
Also nächste Woche eventuell ein paar Stündchen später oder vielleicht sogar einen Tag später, weil Mama hat Geburtstag.
Ach.
Und Mama muss besucht werden.
Ach so, ja. Dann sagst du...
Hallo!
Dann sage ich Hallo bei Mama und dann...
Und
jetzt geht's los! Jetzt
macht die Party.
Geht's los!
Alles klar, gute Zeit!
We treat people here with complete respect. This is Germany.